Sieben Anweisungen an die Gemeinde. 1. Thessalonicher 5, Vers 16 bis 22. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht, prüft alles, das Gute behaltet. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Sieben Anweisungen an die Gemeinde. Ich erlas letztens ein schönes Gebet. Gott, soweit habe ich heute alles richtig gemacht. Ich habe niemanden verleumdet, habe meine Beherrschung nicht verloren, war weder gierig noch unleidlich, nicht ekelhaft noch selbstsüchtig, nicht eitel und auch nicht unnachsichtig. Ich bin sehr dankbar dafür. Aber in wenigen Minuten, Gott, werde ich aus diesem Bett aufstehen und von da an benötige ich möglicherweise ein wenig mehr Hilfe. Wenn wir sieben Anweisungen hören, dann denken wir, das ist eine pure Überforderung. Und ich möchte uns darauf hinweisen, wenn ihr euch drei merken könnt, wo ihr sagt, da brauche ich Hilfe, besprecht das mit Gott. Das, was wir heute hören, ist genau das, was Gott sich für die Gemeinde vorstellt. So soll es in der Gemeinde ablaufen. Freut euch alle Zeit. Betet ohne Unterlass. Seid in allem dankbar, das ist Gottes Wille durch Jesus Christus. Den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht. Prüft alles, das Gute behaltet, haltet euch fern vom Bösen. Die Gemeinde in Thessaloniki, eine griechische Stadt, hatte das Glück, dass Paulus sie besucht hatte. Und Paulus konnte nicht anders. Er konnte nicht anders, als von Jesus Christus zu sprechen, von seinem persönlichen Erlöser. Und so bekehrten sich ganz viele Leute und es entstand eine Gemeinde. Und sie hören diese Worte von Paulus. Und Paulus schreibt ihnen einen Brief im Nachhinein und er sagt ihnen, wie es in der Gemeinde laufen soll. Bei der letzten Predigt haben wir die Verse davor betrachtet. Da ging es um das Miteinander zwischen Vorsteher der Gemeinde und der Gemeinde selbst. Und heute geht es, das ist so das Wesen einer Gemeinde. Das sind die Elemente, die Gott in einer Gemeinde bewirken möchte. Wie kann ich das schaffen? Wie soll ich das schaffen? Es ist so viel und es ist so groß. Und die Antwort finden wir in einigen Versen weiter, 1. Thessalonicher 5, 23 und 24. Das ist ganz wichtig, dass ich das hierbei erwähne. Das ist der Schlüssel, um das zu leben. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadlich bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Gott möchte genau das in deinem Leben bewirken. Die Herausforderung ist für uns heute ganz persönlich, passt das auf mein Leben überein? Überlegt selbst und prüft euch bitte. Das ist der Sinn und Zweck dieser Predigt. Jemand schreibt mal, ein Basketball in meinen Händen ist 19 Euro wert. In den Händen von Michael Jordan 33 Millionen. Das war damals sein Gehalt, schon lange her. Es kommt darauf an, in welchen Händen er ist. Ein Tennisschläger in meinen Händen ist nutzlos. In den Händen von Steffi Graf konnte er den Grand Slam gewinnen. Es kommt darauf an, in welchen Händen er ist. Ein Stab in meinen Händen kann ein wildes Tier verscheuchen. In Moses Hände konnte er das Schilfmeer teilen. Es kommt darauf an, in welchen Händen er ist. Eine Schleuder in meinen Händen ist ein Kinderspielzeug. In Davids Hand war sie eine gefährliche Waffe. Es kommt darauf an, in welchen Händen es ist. Fünf Brote und zwei Fische in meinen Händen ergeben ein Fischbrötchen. Fünf Brote und zwei Fischen in Jesu Händen speisen Tausende. Es kommt darauf an, in wessen Hände sie sind. Nägel in meinen Händen können ein Vogelhäuschen zimmern. Nägel in den Händen Jesu bringen Rettung für die ganze Welt. Es kommt darauf an, in wessen Hände sie sind. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, dein Leben mag nicht besonders herausstechend sein. Du magst vielleicht nicht genial sein. Es kommt darauf an, ob du dein Leben in die Hände Jesu übergibst. Und dann kann etwas Großartiges entstehen und dann kann das dein Leben sein. Es kommt darauf an, in welchen Händen wir unser Leben legen. Die erste Aufforderung an die Gemeinde: Freut euch alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. So heißt es in Philipper 4, Vers 4 ebenfalls. Du sollst die ganze Zeit Freude empfinden. Da scheint es Widersprüche zu geben, denn in Matthäus 5, Vers 4 heißt es: Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Wie kriegen wir das zusammen? Freude ist im Allgemeinen ein Gemütszustand oder eine primäre Emotion. So empfinden wir das. Es ist eine Reaktion auf eine angenehme Situation oder die Erinnerung an solche. Je nach Intensivität äußert sich unsere Freude in einem Lächeln oder in einem Lachen, einem Freudenschrei und so weiter. Eine Emotion, die direkt geknüpft ist mit einem Erlebnis, mit den Lebensumständen. Das ist ein junger Mann, der hat sich verliebt, es gibt nichts Besseres für ihn. Er ist total glücklich, es gibt einen Grund für seine Freude. Es hat was mit Lebensumständen zu tun. Was Gott hier meint, ist tiefgehender. Es ist bedeutend mehr. Es geht nicht um Lebensumstände, denn Lebensumstände wandeln sich permanent. Heute empfinde ich Glück, weil Gutes passiert. Morgen passieren schlimme Dinge in meinem Leben und ich empfinde tiefen Schmerz, was ganz normal ist. Und schon fühlt sich alles anders an. Wie ist diese Freude, die Gott in uns bewirken möchte, zu verstehen? Es ist eine Herzenshaltung. Es ist ein Bewusstsein, das Gott geprägt hat, dass alles Gute von Gott kommt, aber auch von der Erfahrung, dass Gott mich auch durch Not und Schmerzen trägt, mich in meiner Trauer tröstet und mir Kraft gibt, schwere Zeiten auszuhalten. Es ist ein Bewusstsein, eine Herzenshaltung. Gott, du bist da. Eines der besten Beispiele ist Hiob. Hiob erlebt tiefes Leid und wer die Geschichte kennt, er verliert alles. Auch sein Körper ist total kaputt. Er kommt nicht mehr klar und es heißt in Hiob folgend: Da stand Hiob auf, zerriss sein Gewand und schor sein Haupt und er warf sich auf die Erde nieder und betete an und sprach: Nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt, hier auf 1, 20 und 21. Ein Mann, der so viel Gutes von Gott erlebt hat, erlebt die schwersten Stunde seines Lebens, er verliert einfach alles, selbst seine Frau scheint nicht mehr wirklich nutzbar zu sein. Sie sagt, sage Gott ab und stirb. Er tut Folgendes, in diesem Schmerz zerreißt er sein Gewand, fällt nieder in Asche. Man kann nicht sagen, dass er sich in dem Augenblick gefreut hat, oder? Er hat geweint. Es war so schmerzvoll. Seine Freunde, die haben tagelang mit ihm geweint. Der Schmerz war so tief, aber in diesem Schmerz sagt er, alles das kommt von Gott. Das weiß ich. Das glaube ich. Und ich werde mich nicht von Gott absagen. Der Name des Herrn sei gelobt. Kinder Gottes haben immer Freude, weil diese Konstante immer bleibt. Gott, der gute Hirte, ist immer da. Er weiß, was er dir gibt. Die Portion an Freude und Glück, aber auch die Portion von Schmerz und Leid. Vergiss das nicht. Freut euch mit den Fröhlichen, heißt es in Römer 12, Vers 15, und weint mit den Weinenden. Es ist normal, dass wir auch Tage haben, wo wir einfach weinen und traurig sind und diesen Schmerz vor Gott bringen. Das gehört beim Christen dazu. Die Freude des Christen entspringt ja nicht aus äußeren Lebensumständen, so wie wir Freude in der Gesellschaft definieren, sondern der Gnade, die sie durch ihren Glauben an Christus erfahren. Pastor Richard Wurmbrand wurde in Rumänien für 14 Jahre ins Gefängnis gesteckt aufgrund des Glaubens am Evangelium und er schreibt, dass er stark misshandelt wurde, sehr viele Schmerzen zugefügt wurden, Brandwunden wurden ihm zugefügt. Sie wollten alles tun, damit er sich absagt von Jesus Christus. Und er sagt Folgendes: allein in meiner Zelle, kalt, hungrig, in Lumpen. Ich tanzte jede Nacht vor Freude. Das kriegt man nicht zusammen. Es gibt Männer, die behaupten, die Ähnliches erlebt haben. Ich wünsche mir manchmal diese nasse, kalte, einsame Zelle. Denn in der Zelle war Gott. Und das ist ganz oft auch in unserem Leben so. Die schweren Zeiten sind oft die Zeiten, wo wir Gott am tiefsten erleben. Deswegen ist manchmal Leid gut. Und auch in diesem Leid kannst du Freude empfinden, denn es ist von Gott gegeben. Auch wenn jede Lebensfreude weicht, die Konstante, dass unser Hirte, der Herr Jesus Christus, dich begleitet, sie bleibt, die kann uns keiner nehmen. Jemand schreibt, der Schlüssel zur Freude eines Christen ist seine Quelle, der Herr. Wenn Christus in mir ist und ich in ihm, dann ist diese Beziehung nicht eine gelegentliche Erfahrung. Der Christ ist immer im Herrn und der Herr ist immer im Christen. Und das ist immer Grund zur Freude. Selbst wenn der Christ sich nicht seiner Umstände erfreuen kann, wenn er durch Leid, Trauer und Schmerzen gehen muss, kann er sich immer noch in Christus erfreuen. Wir freuen uns im Herrn und weil er uns niemals aufgibt und niemals verlässt, können wir uns alle Zeit freuen. Du bist traurig, deine Freude ist eventuell gewichen, dann erinnere dich, dass der Herr dein Herr ist, dass Gott mit dir geht. Betet ohne Unterlass. Die zweite Aufforderung an die Gemeinde. Es war so schön, ich habe letztens durfte bei einem 50-jährigen Geburtstag dabei sein und ich habe mit einem Mann gesprochen, der 93 Jahre alt war. Und ich dachte mir, das nimmst du dir nicht, weil ich hatte die Predigt im Kopf, habe mich damit beschäftigt. Und ich frage diesem alten Mann, sag mal, wie legst du das aus? Betet ohne Unterlass. Unterlasse es niemals zu beten, würden wir sagen. Bete die ganze Zeit. Nun ist uns klar, diese Haltung, vielleicht beten manche Augen geschlossen, Hände gehalten, gefaltet, das geht nicht das ganze Leben. Bitte nicht, ihr verhungert. Das funktioniert nicht, so ist das auch nicht gemeint. Was bedeutet es, betet ohne Unterlass? Und der Mann sagte mir genau das, was ich zu der Erkenntnis auch ich ebenfalls gekommen bin. Er sagt, das bedeutet doch, dass du immer in Kommunikation mit Gott stehen sollst. Immer. Ganz gleich, was du tust. Bezieh Gott mit ein, rede mit Gott. Hör nicht auf, nicht mehr mit Gott zu kommunizieren. Rede immer mit Gott, was auch immer du tust. Das fand ich sehr schön. Beten heißt reden mit Gott. Es ist ein großes Geheimnis. Ich rede mit dem Schöpfer der Welt und darf dabei wissen, er hört mich ganz gewiss. Dieses schöne Lied haben wir letztens gehört. Es ist so schön. Mit Gott alles besprechen, manchmal in Gedanken, manchmal im Gebet. Dabei spielt es keine Rolle, an welchem Ort oder an welchem Platz du dich befindest. Gott hatte großes Interesse daran, dass du diese Kommunikation und den Kontakt zu ihm immer hältst. Er freut sich darüber. Es ist nicht unnötig. Es heißt in der Bibel, ihr empfangt nicht, weil ihr nicht bittet. Du bist schön dumm, wenn du deine Wünsche nicht Gott äußerst. Gott kennt deine Wünsche, ja. Er könnte dir auch einfach so alles geben. Aber er hat ein großes Verlangen danach, dass du mit ihm sprichst. Er sagt, bittet und ich werde euch geben. Nach seinem Willen natürlich. Friedrich Bodelschwing war in Bielefeld tätig. Er war Leiter der Anstalt in Bethel, hier in Bielefeld, wer sich ein bisschen auskennt. Und er lebte 1831 bis 1910. Und er war Pastor und einer der Chefchirurgen in dem Krankenhaus kam irgendwann zu ihm und sagte, lieber Pastor, wir haben einen Patienten, wir werden ihn in den nächsten Stunden verlieren. Wir können leider nichts mehr für ihn tun. Daraufhin die Antwort des Pastors, haben Sie schon gebetet? Haben Sie das mit Gott besprochen? Und es kommt so ein sarkastisches Lächeln über den Professor, über den Chirurgen und auch die anderen Ärzte, die die Situation kannten. Sie lächeln einfach nur. Ja, halt der Pastor wieder. Ne? Und dann sagt der Pastor Bodelschwing, ich bespreche das mit Gott. Und dann, so heißt es in der Geschichte, wohl eine Stunde lang lag er in seinen Zimmern auf den Knien und betete. Und dann ging er wieder in die Krankenstube des Patienten. Hier empfing ihn gleich die pflegende Schwester. Herr Pastor, seit einer halben Stunde geht es dem Kranken ganz plötzlich auffallend besser. Nach einigen Wochen war der Kranke genesen. Und es heißt in der Geschichte, es vergingen ein paar Tage und da klopfte es bei dem Pastor an der Tür und da steht der Chirurg und er sagt, ich werde nie wieder lächeln oder komisch grinsen, wenn sie zum Gebet auffordern. Nie wieder. Beten bewirkt etwas. Gott wünscht sich, dass seine Kinder beten. Beten ist auch eine Frage der Liebe. Wie sehr liebst du Gott? Daran kannst du heute erkennen, wie oft betest du. Wenn du merkst, oh Gott, ich bete sehr selten zu dir, ist das der Tag, in dem du das mit Gott besprichst. Gott, ich möchte so ein Herz haben, das mit dir spricht. Ich möchte die Kommunikation zu dir. Bewirkt das in meinem Leben? Jemand schreibt, als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde, da hatte ich immer weniger und weniger zu sagen. Zuletzt wurde ich ganz still. Ich wurde, was womöglich noch ein größerer Gegensatz zum Reden ist, ich wurde ein Hörer. Ich meinte erst, Beten sei Reden. Ich lernte aber, dass Beten nicht bloß Schweigen ist, sondern Hören. So ist es. Beten heißt nicht selbst reden, hören. Beten heißt still werden und warten, bis der Betende Gott hört. Ich habe das selbst sehr häufig erlebt, wenn ich Dinge mit Gott bespreche, bei einem Spaziergang, wie auch immer, Probleme, was auch immer ich Gott bringe, mein Herz wird still und kommt zur Ruhe und Gott schenkt mir gute Gedanken, wie ich die Probleme löse. Es ist nichts Großartiges passiert. Ich habe einen Spaziergang von 1,5-2 Stunden gemacht. Ich habe mit Gott geredet. Danach bin ich zur Ruhe gekommen und ich habe gute Lösungsansätze. Was ist passiert? Ich bin in die Nähe, in die Gegenwart Gottes gekommen. Ich ermutige euch zum Gebet. Nächste Aufforderung. Seid in allem dankbar, das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. In allem dankbar, ihr merkt schon, alle Zeit Freude, alle Zeit immer dankbar, das hört sich unmöglich an. Und ich sage auch, das kann man nicht von sich aus leben. Dafür muss man sich wirklich in die Hände Gottes begeben, dass das unser Wesen ist, was wir hier an Herausforderungen haben. Abraham Lincoln sagte mal einen Satz, die Menschen murren, weil keine Rose ohne Dornen wächst. Warum danken sie eigentlich nicht dafür, dass Gott auf dornige Stängel so schöne Rosen wachsen lässt? Das war ihm ganz wichtig. Alle motzen wegen dieser Dornen an der Rose und er sagt, warum ist das nicht andersrum? Und so ähnlich ist das auch ganz oft mit unserer Dankbarkeit im Alltag, in unserem Leben. Wir motzen immer über die Dinge, die irgendwie stachlig und pieksig sind. Und ich rede aus echt guter Erfahrung. Wir sind unglücklich, unzufrieden, weil uns irgendwas nicht passt und sehen das Schöne nicht. Wir gewöhnen uns, wie Erich sagte, an die herrlichen Güter und Gaben Gottes. Wir gewöhnen uns an Gott selbst, der so herrlich ist. Und wir wissen es irgendwann nicht mehr zu schätzen. Das ist sehr schade, dass das ja in uns Menschen aufkommt. Gott sagt, sei dankbar, das ist wichtig. Regelmäßig besuchte ein Arzt seinen Patienten im Altersheim und sehr auffällig war bei dem 96-Jährigen, dass er stets zufrieden und freundlich war. Und der Arzt sagte irgendwann, wie machen Sie das? Wie geht das? Permanent dankbar, immer freundlich, wie läuft das? Dann sagt der Patient, ja, ich nehme 2 Pillen pro Tag. Der Arzt schaut verwundert und sagt, Sie haben nichts verschrieben bekommen. Ja, ja, sagt er, die eine Pille ist die Pille der Dankbarkeit. Am Morgen nehme ich gleich nach dem Aufstehen die Pille der Zufriedenheit. Und am Abend, bevor ich einschlafe, nehme ich die Pille der Dankbarkeit. Diese beiden Arzneien haben die Wirkung noch nie verfehlt. Worauf ich hinaus will, Dankbarkeit ist auch eine Entscheidung. Das ist nicht nur, oh, jetzt bin ich gut gelaunt, ich stehe auf und dann kommt die Dankbarkeit in mein Herz. Dankbarkeit und Zufriedenheit ist ganz bewusst zu sehen. Gott, wenn du mein Hirte bist, dann schaue ich heute ganz genau hin, was teilst du mir zu an Freude, an Leid, an Schmerz? Und ich nehme es aus deiner Hand an. Und weil mir das jetzt passiert und ich nicht an Zufälle glaube, bin ich dankbar dafür, für das, was gerade auf mich zukommt. Es ist ein Entschluss, dankbar zu sein, eine Entscheidung. Wer Dank opfert, der ehrt mich. Und wer seinen Weg recht ausrichtet, den zeige ich das Heil Gottes. Psalm 50, 23. Gott ist es sehr wichtig, dass wir ihm Dank opfern. Und wenn wir nicht dankbar sind, bedeutet es, dass wir sagen indirekt, Gott, so wie du mich führst, du machst es nicht gut. Wenn du sein Kind bist, sagt es das aus. Du machst es nicht gut, Gott. Ich bin nicht einverstanden. Undank bewirkt kaputtes Denken, so sagt das Hans-Peter Reuer. Ich fand das sehr interessant. Der Kontext aus Römer 1, 28 ist hochbrisant und spannend, aber es unterstreicht diese Aussage, denn dort heißt es, und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahin gegeben, in unwürdiger Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Also man hat Gott nicht die Anerkennung geschenkt, ihm nicht gewürdigt. Das Resultat davon ist eine unwürdige Gesinnung. Gott gibt sie dahin. Kaputtes Denken ist das Ergebnis. Wenn du permanent Gott gegenüber undankbar bist, verdirbt es deine Gesinnung. Nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Nächste Herausforderung, Punkt 4. Das ist das Schöne an der Predigt. Kinder, ihr seht ganz genau, wo wir stehen. Den Geist dämpft nicht. Wir haben bei uns bei der Arbeitsstelle, in meinem Alltag gehört es dazu, dass wir Maschinen programmieren und mit unter anderem programmieren wir einen Roboterarm, der fährt unter gewissen Voraussetzungen in einem Werkzeug hinein und entweder nimmt er Teile oder einen Anguss, nennen wir das, Kunststoffelemente, die wir spritzen. Wir programmieren das und er fährt da rein, fährt wieder raus und so weiter und so weiter. Er ist sehr schnell, dieser Roboter. Und bevor der in die Endlage fährt, bedeutet an dem Punkt, wo er ankommen soll, gibt es einen Dämpfer, ganz oft einen Dämpfer verbaut. Der Dämpfer reduziert die Geschwindigkeit und die Kraft, damit er nicht in die Endlage, also auf der letzten Position mit voller Geschwindigkeit reinhaut. Dann knallt das auch richtig, wenn das passiert. Der Dämpfer ist dafür da, um die Kraft und die Geschwindigkeit sauber zu reduzieren. Hier heißt es, den Geist Gottes dämpft nicht. Wir haben das in unserer Hand, liebe Geschwister, als Kinder Gottes, Gott wirken zu lassen oder seine Kraft absolut zu reduzieren, dass er kaum noch wirksam in meinem Leben ist. Es liegt in unserer Hand. Gott, lasse ich es zu, dass du an mir arbeitest oder nicht? Und hier heißt es, den Heiligen Geist dämpft nicht. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg, so heißt es in der Neu-Genfer Übersetzung. Oder in der Hoffnung für alle heißt es, lasst den Geist Gottes ungehindert wirken, dämpft nicht den Heiligen Geist. In Römer 8, 9 heißt es, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn der Heilige Geist nicht zu deinem Leben gehört, und wenn er nicht wirksam sein kann, bist du dann ein Kind Gottes? Fragezeichen. Laut diesem Vers nein. Dämpft nicht den Heiligen Geist. Und das ist eine wichtige Herausforderung, liebe Geschwister, liebe Gemeinde, für uns. Lassen wir Gott wirken. Fünfte Herausforderung und Anweisung an die Gemeinde. Die Weissagung verachtet nicht. Vers 20. Weissagung, Prophezeiung, das ist die Weitergabe von der Botschaft Gottes. Nur mal angenommen, ihr kommt zum Gottesdienst oder ihr unterhaltet euch mit einem Bruder, wie auch immer, Schwester, was auch immer, und ihr merkt, das, was die Person sagt, das ist wirklich das Wort Gottes. Aber vielleicht findet ihr die Person sehr unsympathisch. Vielleicht hat die Person auch sehr viele Makel. Zum Beispiel, ich stehe heute hier vorne und halte eine Predigt. Ich bin vielleicht für den einen oder anderen nicht ganz so sympathisch, wie auch immer. Und ihr sagt, ach, das ist Viktor, vergiss die 7 Punkte. Das wäre genau das, was hier geschrieben steht. Verachtet nicht die Weissagung. Selbst wenn der Bote nicht gut ist, bedeutet es nicht, wenn er die Wahrheit spricht, dass die Wahrheit nicht Wahrheit ist. Das ist wichtig für uns, wenn Gott zu dir spricht, durch Lied, durch Wort, wie auch immer, durch Geschwister, was auch immer, verachte niemals die Botschaft Gottes, die an dein Herz gerichtet wird. Es heißt in einem Sprichwort, töte nicht den Boten. Das war in der Antike schon so. Die Leute, die schlechte Nachrichten überbracht haben, die wurden dann einfach pauschal getötet. So soll es nicht sein. Es liegt an dir, ob du die Weissagung annimmst, wenn Gott zu dir spricht. Prüft alles, das Gute behaltet, die sechste Herausforderung und Aufforderung. Der Auftrag ist sehr klar. Alles soll geprüft werden und Paulus ermutigt uns auch dazu, alles zu prüfen. Nichts von vornherein abzulehnen oder zu schnell zu akzeptieren, das wäre auch nicht gut. Alles soll geprüft werden anhand der Schrift. Prüft alles und wichtig ist, das Schlechte wird gar nicht erwähnt. Behalte das Gute. Das Schlechte, wir können Schlechtes oft nicht vergessen, ist gar nicht so dramatisch. Aber behalte das Gute im Sinn, das ist wichtig. Überprüf es mit der Bibel, was auch immer an dich herangetragen wird und überprüf es, ob es wahr ist. Punkt 7. Haltet euch fern von Bösen in jeglicher Gestalt. Was löst in deinem Leben das Böse aus? Das ist eine sehr persönliche Frage. Welcher Bereich ist es, in dem du merkst, da bin ich schwach drinne? Da schaffe ich es auch immer wieder zu sündigen. Das ist der Bereich, wo ich Probleme habe. Welcher Bereich ist es? Es kann sehr unterschiedlich sein. Hier heißt es, haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Das Böse kann unterschiedliche Gestalten annehmen. Die Versuchung kann überall sein. So wird jeder persönlich unterschiedlich versucht zum Bösen. Sind es Begehrlichkeiten? Das kann von Hab und Gut, vom Geld und Besitz alles Mögliche sein. Das kann aber auch von Dingen sein, einfach die nicht in Ordnung sind, wo auf einmal Hab und Gut zu deinem Götzen wird. Auf einmal lebst du mehr für Geld und Geschäft als für Gott. Kann passieren. Das Angebot habe ich öfter in meinem Leben gehabt. Mehr Geld zu verdienen, vielleicht karrieremäßig aufzusteigen, wäre durchaus lukrativ gewesen für mein Leben, für meine Familie auch finanziell. Versuchungen jeglicher Art können kommen. Ist es Pornografie? Bedürfnisse, die nicht gestillt werden, wie auch immer. Was verführt dich zum Bösen? Hier heißt es, halte dich fern davon. Abstand. Die Bereiche, in denen du schwach bist und denen du sündigst, nimm Abstand von diesen Bereichen. Halte dich fern von dem Bösen. Bete mit Gott, besprich das mit Gott. Es kann Eifersucht sein, es kann Neid sein, es kann Verbitterung sein. Jegliche Form, das Böse nimmt unterschiedliche Gestalt an. Es heißt in 1. Korinther 5, 11 und 13, jetzt habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemandem, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Die aber außerhalb sind, richtet Gott. So tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Gott, es ist sehr wichtig, das Böse keinen Raum zu lassen. Wenn das Böse, wenn die Sünde in deinem Leben Raum bekommen hat, verscheuch sie im Namen Jesu Christi mit Gottes Hilfe. Und somit schließe ich die Predigt mit einer Geschichte. Die Statue von Michelangelo, ein hervorragender Künstler, er hatte den Auftrag, aus einem Marmorblock etwas Schönes herzustellen. Und er dachte sich, so einen riesen Steinblock hat er irgendwo in der Ecke gefunden, war schon überwachsen mit Moos und Gras und so weiter. Und er hatte sich vorgenommen, ich werde den David aus der Bibel darstellen und ich werde daran arbeiten und im Prinzip eine Skulptur machen, der David repräsentiert. Und er übt daran 2 Jahre lang. 2 Jahre lang hämmern, polieren und so weiter. Und irgendwann ist es fertig. Und als die Statue feierlich enthüllt wurde, waren viele Menschen gekommen, um die unvergleichliche Schönheit des Davids zu bewundern. Man fragte Michelangelo, wie es ihm denn möglich gewesen war, eine so wunderschöne Statue zu erschaffen. Der Bildhauer sprach, der David war immer schon da gewesen. Ich musste lediglich den überflüssigen Marmor um ihn herum entfernen. Und so ist es auch in der Beziehung zu Gott. Gott sieht einen wunderschönen Christen in dir, ein wunderschönes Kind Gottes, das in der Lage ist, sich immer zu freuen, permanent zu beten. Gott möchte, dass du dankbar bist. Er möchte mit seinem Heiligen Geist in dir wirksam sein, mit Kraft. Er möchte zu dir sprechen durch Weissagungen und Prophetien. Er möchte, dass du das Gute behältst, dass du alles prüfst und dass du dich fernhältst von dem Bösen. Wie ist das möglich? Indem du dein Leben seinen Händen anvertraust. Möge Gott dich segnen dabei. Amen. Wenn ihr beten möchtet, dürft ihr gerne. Ich schließe die Gebetsgemeinschaft ab.